Tatsächlich muss man sagen, ist das wirklich, glaube ich, ein historischer Schritt, weil wir in Deutschland ja 25 Jahre an diesem Thema qualifizierte Signatur gearbeitet haben und wissen, wie sehr wir daran gelitten haben, ne? Weil wir in Deutschland aufgrund des Signaturgesetzes an diesen Formfaktor Signaturkarte gebunden waren, der sich eben nicht so leicht integrieren lässt in vieles. Ich glaube, da kann die Wallet nochmal einen richtigen revolutionären Schritt bringen, indem man sagt, naja, das ist am Ende dann genauso einfach wie das Ausweisen.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde IT-Sicherheit, Fokus Gesundheitswesen, dem Sekunet-Podcast mit Markus Lindemann und Thorsten Redlich.
An allen Ecken wird digitalisiert und transformiert. KI ist in aller Munde. Doch mal ehrlich, tagtäglich scheitern wir an Prozessen. Ich habe zum Beispiel auch noch einen ganzen Stapel an Karten in meinem Portemonnaie, die ich mit mir rumtragen muss und kann nicht alles mit dem Handy machen. Viele Vorgänge sind kompliziert, verbunden mit Medienbrüchen und am Ende drucken wir am besten auch noch irgendwas aus, um es zu unterschreiben. Okay, ist etwas schwarz-weiß gemalt, aber jetzt wird alles besser. Mit dem EudiWallet. Dazu spreche ich mit zwei absoluten Experten. Janina Buchholz, Senior Solution Managerin, und Dr. Kim Nguyen, Senior Vice President Innovations von der Bundesdruckerei. Ich bin Markus Lindemann und Sie hören die Sprechstunde IT-Sicherheit, Fokus Gesundheitswesen. Liebe Janina, lieber Kim, super, dass ihr da seid und euch die Zeit nehmt. Das finde ich wirklich ganz toll. Und damit euch alle kennenlernen, wäre es super, wenn ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen könntet. Janina, würdest du anfangen?
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Janina. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich arbeite bei der Bundesdruckerei in der Digital-Unit und habe einen Fokus auf das ganze Thema digitale Identitäten, Credentials, Wallets und befasse mich insofern sehr tief mit dem ganzen Thema EudiWallet. Darüber hinaus hatte ich die Ehre, für die Bundesregierung eine Expertengruppe aus dem BSI, dem BMG, dem BMI, der Gematik und der European Association for E-Pharmacies leiten zu dürfen im Kontext der EU-LSPs, also groß angelegter Pilotprojekte der EU-Kommission, und habe neben dieser Wallet-Thematik auch das Thema Gesundheit vertiefen dürfen. Bin jetzt im Advisory Board für ein weiteres EU-Projekt und freue mich, heute hier in den Austausch gehen zu dürfen in der Runde.
Ja, dann mache ich weiter. Kim Nguyen, von Hause aus Mathematiker, seit 23 Jahren bei der Bundesdruckerei, habe unter anderem 12 Jahre lang die D-Trust geleitet als Geschäftsführer, und von daher bin ich natürlich dem Gesundheitswesen da auch nochmal in besonderer Weise verbunden und leite jetzt seit gut zwei Jahren den Innovationsbereich. Und ehrlich gesagt ist vieles von dem, was wir hier besprechen, glaube ich, auch so halb Innovation und halb Produktentwicklung. Von daher sind wir da auch als Innovationsteam sozusagen den Themen sehr verbunden. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, es ist ein super spannendes Thema.
Toll, vielen Dank, dass ihr da seid. Es wird für mich auch eine Premiere. Wir sind zu dritt heute, haben wir so noch nicht gemacht. Fangen aber direkt an. Was seid ihr denn für Wallet-Typen? Habt ihr so kleine in der Tasche, wo nur noch eine Karte reinpasst und so ein Notfallsgroschen? Oder ist es so das ganze Lebenswerk in einem Portemonnaie, Janina?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, mein ganzes Leben steckt schon lange nicht mehr im Portemonnaie. Sogar meine Visitenkarte habe ich als QR-Code in meinem Smartphone verfügbar. Von dem her freue ich mich sehr auf die Einführung der EudiWallet, weil es für mich eine große Erleichterung sein wird, auch weitere Identitäten verfügbar zu haben auf dem Smartphone und zu wissen, dass ich, wenn ich mein Portemonnaie zu Hause habe liegen lassen, da keinen Nachteil mehr draus ziehen muss.
Ja, ich bin, glaube ich, auch eher der Smartphone-Typ. Überrascht jetzt vielleicht nicht so. Aber es gibt tatsächlich ja viele Sachen, die noch nicht aufs Smartphone gehen. Mhm. Aus technischen Gründen oder aus regulativen Gründen. Und von daher hat man natürlich dann auch immer doch eine Menge Karten noch dabei in so einem praktischen Cardholder. Und von daher kann ich mich da ja wieder nur anschließen. Ich glaube, wir warten alle drauf, dass wir vielleicht das ein oder andere Thema jetzt synergetisch auf das Smartphone bringen. Und da ist die Wallet, glaube ich, der richtige Weg.
Was sind denn so die schnellen ersten Use Cases, wo ich erstmal verstehen kann, was die EudiWallet ist?
Ja, die EU verpflichtet ja quasi alle Mitgliedstaaten zur Einführung der EudiWallet Ende 26. In Deutschland werden wir kurz nach den Feiertagen, ist geplant, am 2.1. den Launch zu veröffentlichen der EUDI-Wallet und zunächst mit dem digitalen Personalausweis ausgestattet. Das heißt, die Identifizierungscases werden die ersten Anwendungsfälle sein, die im Fokus stehen. Und dann werden iterativ weitere Funktionalitäten und auch perspektivisch weitere Nachweise eben hinzukommen. Von dem her, erste Use Cases, die auf jeden Fall im Fokus stehen, sind Identifikationsanwendungen für Online-Dienste letztlich, ne? Also in denen ich meine Identität, also meinen digitalen Personalausweis anwenden werde. Ich glaube, ein Thema, was heißt diskutiert, das ist das ganze Thema rund um Altersverifikation. Und dann gibt es jetzt eine sehr, sehr lange Palette an Anwendungsfällen, die unglaublich spannend sind und natürlich dann Stück für Stück auch ausgerollt werden sollen, sicherlich ein ganz spannendes Feld, zu dem wir nachher noch zum Sprechen kommen, ist sowas wie die Gesundheitsidentität in der Audi Wallet. Aber auch der europäische Schwerbehindertenausweis oder Bildungsnachweise sind mit Sicherheit sehr attraktive Anwendungsfälle, die es letztlich auch braucht, um die Audi Wallet zum Fliegen zu bringen, weil das funktioniert nur, wenn hier auch Use Cases entstehen, die einen Mehrwert für alle Beteiligten in diesem Ökosystem mit sich bringen.
Wow, ich glaube, bei dem, was ich gerade gehört habe, da können wir wahrscheinlich noch 3 Stunden drüber sprechen, was alles geleistet werden soll in Zukunft. Heißt das aber, ich kann am 2.1.2027, wenn mich die Polizei anhält und meinen Personalausweis haben will, dann wirklich schon mein Audi-Wallet zeigen und das ist dann auch rechtsgültig?
Also ich habe meine digitale Identität in der Audi-Wallet verfügbar für die Nutzung eben von Angeboten im Binnenmarkt, das heißt Online-Cases für alle Anwendungsfälle, in denen 2-Faktor-Authentifizierung heute schon erforderlich sind. Wir verfolgen auch weitere Anwendungsfälle hinsichtlich zum Beispiel Prüfung von Führerscheinen. Das ist ein Anwendungsfall, der weiterhin auch im Fokus steht.
Genau, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja so ein bisschen so eine Art Vor-Ort-Prüfung. Mhm. Die ist, glaube ich, im ersten Schritt nicht im Fokus, sondern das sind tatsächlich erstmal diese Online-Anwendungsfälle. Genau. Aber das, was Janina gerade sagt, ist beim Führerschein ja im Prinzip da in den Ländern, die das haben, schon etabliert. Dann zeige ich halt einen Barcode, die anderen scannen das. Sowas kann man sich natürlich mit dem Personal das dann auch vorstellen. Und sowas wird wahrscheinlich auch kommen.
Also am Anfang habe ich jetzt verstanden, ist drin also erstmal die persönlichen Informationen. Und wie ist der Zugriff geregelt? Weil das ist für mich ja relevant. Wenn mich jetzt jemand fragt, muss ich das irgendwie öffnen wie eine Banking-App und dann kann man das sehen oder können die darauf zugreifen? Wie läuft das ab?
Also es wird keine Zugriffe geben ohne deine Zustimmung sozusagen. Und die Zustimmung wird dann typischerweise über eine PIN erfolgen. Die PIN muss ich im Rahmen der Registrierung festlegen. Also die Wallet muss ich ja erstmal einmal mit meiner persönlichen Identität laden. Das wird mit dem Personalausweis passieren, den ich dann über NFC einmal auslesen muss. Das heißt, einmal muss ich die PIN haben und dann lege ich eben eine weitere PIN für meine Wallet fest. Und dann muss man sich das eben so ein bisschen so vorstellen, ja, dass ich im Prinzip aus einer aufrufenden Anwendung komme und die dann sozusagen die Wallet öffnet und ich dann da mit der PIN das freigeben muss. Dann wird natürlich auch nochmal angezeigt, wer da jetzt eigentlich zugreifen will und so weiter. Also so ein bisschen, wie man das zum Beispiel beim Bezahlen mit PayPal ja auch kennt. Ich habe einen Anwendungskontext und dann springe ich in diesen PayPal-Kontext, authentifiziere mich und dann springe ich wieder zurück.
Super spannend. Was ich mich mal frage oder was viel diskutiert wird, ist ja auch, ob man dann, wenn man diese Zugriffe, die dann in Zukunft häufig stattfinden, ob man die eigentlich tracken kann.
Ja, das ist so ein Thema. Grundprinzip der EUDI Wallet ist das Thema Unlinkability und Unobservability. Was besagt ist, es besagt im Prinzip, dass in diesem Vertrauensmodell, was der Audi Wallet zugrunde gelegt wird, europaweit bestimmte Prinzipien greifen und das funktioniert einfach erklärt so, dass es 3 Rollen gibt. Es gibt diejenigen, die die Nachweise sicher ausgeben. Die dürfen und werden keine Informationen darüber erhalten, an welcher Stelle wiederum die Nachweise angewendet werden. Dann gibt es die Wallet, die diese Nachweise sicher speichert, die wiederum ebenfalls nicht tracken darf, welche Anwendungsfälle genutzt werden. Und es gibt die Diensteanbieter, die auf der Anwenderseite stehen, denen wiederum von dem Nutzer nur die Daten freigegeben werden, also ja, Selective Disclosure, wie wir es nennen, die tatsächlich für den jeweiligen Anwendungsfall auch relevant sind. Und somit soll eben vermieden werden, ganz genau das passiert, dass man Bewegungen der einzelnen Nutzer im Netz nachvollziehen kann.
Das heißt, durch Regulatorik und Vorgaben, die es gibt für die Umsetzung, dadurch soll das Tracking vermieden werden.
Genau. Absolut.
Also man hat sich da schon richtig Gedanken zur Sicherheit gemacht. Apropos Gedanken gemacht, wer hat sich die gemacht? Wer baut denn eigentlich unsere Audi Wallet?
Also im Prinzip ist ja diese Verantwortlichkeit ist ein Stufenmodell. Es gibt einmal die EU-Kommission, die den Rechtsrahmen festlegt und diese Grundprinzipien des Vertrauensmodells schafft, die europaweiten Pilotierungen ausgerufen hat, aus denen man lernen wollte, aus Anwendungsfällen, um die Anforderungen auch an so ein sogenanntes Architecture Reference Framework stellen zu können, das wieder den Rahmen bildet für die Architektur. Dann gibt es die nationalen Implementierungen. In Deutschland hat die Bundesregierung an der Stelle die Sprint benannt, also die Agentur für Sprunginnovation, die Audi Wallet bauen, die sich im Rahmen des Audi Wallet Projekts auch Kompetenzen beispielsweise des Fraunhofer Instituts noch mit reinholen und auch der Bundesdruckerei letztlich. Und dann gibt es eine dritte Ebene, das ist quasi das BSI, das dann wiederum die Sicherheitsanforderungen festlegt und auch die Zertifizierung verantwortet. Als Bundesdruckerei ist es so, dass wir eben diese Basisinfrastrukturkomponente, das heißt den digitalen Personalausweis, in die Audi-Wallet ausstellen. Es wird in diesem gesamten Ökosystem weitere Rollen geben und Verantwortlichkeiten, die dazu beitragen, dass das Ökosystem wächst und gedeiht.
Wobei man noch ergänzen sollte, ne? Das ist ja nicht unbedingt die eine Wallet. Es ist so, dass die gesetzliche Regelung der EU halt vorsieht, die Mitgliedstaaten müssen ihren Bürgern und Bürgerinnen etwas zur Verfügung stellen, indem sie das selber entwickeln oder Leute beauftragen. Aber prinzipiell ist es schon als ein offenes Ökosystem gedacht. Das heißt, im Prinzip kann erstmal jeder hingehen und sagen, ich entwickle so eine Wallet. Er muss sich natürlich den ganzen Regularien und Zertifizierungen unterwerfen. In Deutschland hat man sich jetzt entschieden, jetzt erstmal mit der einen Wallet in der Tat, die Sprint entwickelt, an den Start zu gehen und dann sozusagen mit ein bisschen Nachlauf von ungefähr einem Jahr den Markt dann auch zu öffnen.
Ach so, das wird definiert.
Ob das jetzt ganz genau definiert ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, man hat halt gesagt, man will jetzt am Anfang erstmal mit einer Lösung starten und danach auch mit den Erfahrungen aus der ersten Zertifizierung, muss man ja auch sagen. Also bisher gibt es ja noch keine zertifizierten Wallets, weil die ganzen Zertifizierungsvorgaben auch alle erst noch im Entstehen sind oder jetzt gerade abgeschlossen werden. Dann will man das öffnen. Und ich würde auch davon ausgehen, dass es dann mehr als eine Wallet geben wird, jedenfalls in vielen Ländern. Ob es dann gleich 20 oder 25 Wallets geben wird, das würde ich jetzt eher bezweifeln, weil der Aufwand für Zertifizierung und allem natürlich doch enorm hoch ist. Aber ich glaube schon, dass es mehr als eine Wallet geben wird, also gerade im Hinblick auf so verschiedene sektorale Themen, ne? Wie Gesundheit zum Beispiel.
Aber es gibt auch schon Wallets. Also ich habe meine Samsung Wallet und eine Apple Wallet und all sowas. Ja. Wenn nicht die dann einfach in Zukunft die Zertifizierung machen, das übernehmen und dann sind unsere Daten vielleicht nicht da, wo wir sie souverän haben wollen?
Also ja, es gibt diese Wallets. Die dürfen sich auch in Europa, auch in Deutschland notifizieren, zertifizieren lassen und dann nach den Rahmen oder Spielregeln der EU mitspielen. Das heißt, Europa schafft eben diesen Vertrauensrahmen, der auch für solche Anbieter dann gilt und diese Grundprinzipien unterstützt.
Jetzt muss ich fragen, weil zurzeit ja die Welt auch sich verändert und wir sehr viel über Souveränität sprechen. Widerspricht das nicht eigentlich der Souveränität, wenn wir sagen, dass jeder bei der Wallet mitmachen kann?
Ich finde nicht, dass sich das per se widerspricht, denn jeder, der mitmachen will, muss sich ja tatsächlich diesem regulativen Framework unterwerfen. Ne? Und er muss sich eben nicht nur dem unterwerfen, was wir europäisch jetzt schon haben, Digital Service Act, Marketing Act und diese ganzen Sachen, sondern er muss dann wirklich die ganz konkrete Zertifizierung machen. Also die Wallet funktioniert ja nur dann, wenn ich tatsächlich auch Identifikationsdaten aufnehme. Und dazu muss ich mich natürlich im Prinzip in jedem Land, in dem ich diese Daten aufnehmen will, zertifizieren lassen. Also es gibt im Moment noch nicht so eine Art Verbundzertifizierung, die dann in ganz Europa funktionieren würde. Wenn ich eine deutsche Identität aufnehmen will als Wallet, muss ich mich in Deutschland zertifizieren. Wenn ich eine belgische aufnehmen will, muss ich mich in Belgien zertifizieren. Diesen Aufwand muss man gehen und damit geht natürlich nicht nur eine technische Zertifizierung einher, sondern dann muss ich natürlich auch alle anderen regulativen Themen, Datenschutz und so weiter berücksichtigen. Also von daher kann man es auch positiv sehen und kann auch sagen, es schafft vielleicht sozusagen nochmal einen anderen Level an Souveränität, indem ich das mache. Jetzt Souveränität ist vielleicht nochmal ein anderer Podcast wert. Ne? Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass die Souveränität im mobilen Kontext ja in Europa auch nur eingeschränkt verfügbar ist, weil so richtig viele mobile Betriebssysteme, die auf Handys laufen, die aus Europa kommen, fallen mir jetzt sozusagen auch bei längerem Nachdenken nicht ein.
Jetzt sind wir so ein bisschen abgerutscht schon in die auch Herausforderungen zu einer Wallet. Viel spannender ist ja eigentlich, was wir damit machen können. Jetzt gibt es ja schon eine ganze Menge Identitäten. Also es gibt ja, soweit ich weiß, schon eine Bund-ID, ich habe eine Versicherten-ID, wir haben über die Gesundheits-ID gesprochen. Ja. Ich frage mich jetzt, wie das zusammenspielt. Also da ist ja schon eine Identität drin, kommt das jetzt mit da rein? Ja. Könnt ihr mir das erklären?
Also ich glaube, eine der großen Chancen ist tatsächlich, dass neben der natürlichen Identität, die ich habe, ne, also diese Personalausweisidentität sozusagen, die Wallet halt die Möglichkeit bietet, ganz viele Attribute zu speichern. Und die Attribute können eben dann zum Beispiel genau solche abgeleiteten Identitäten sein. Weil im Prinzip ganz viele Identitäten, die ich jetzt mit mir rumtrage, sind ja irgendwie abgeleitet. Aus meiner eigenen Identität plus irgendeiner Fähigkeit oder irgendeiner besonderen Berechtigung oder irgendwie sowas. Und das ist, glaube ich, eine große Chance. Und das ist vielleicht auch sozusagen der große Unterschied zum Personalausweis. Ne? Der Personalausweis liefert ja im Prinzip einfach nur, wer ich bin und wo ich wohne und wie alt ich bin. Und ich glaube, die Verschränkung von wer bin ich und was bin ich, das ist sozusagen die große Erneuerung, die wir wirklich schaffen können. Und damit lassen sich dann auch viele von den sektoralen Dingen, die wir jetzt in Deutschland haben, aus meiner Sicht perspektivisch in so einer Wallet bündeln. Sei es jetzt Gesundheits-ID oder sei es Heilberufsthemen oder sei es das ganze Thema Anwalt- und Notarwesen. Das sind ja alles Sektoren, die im Moment relativ kostspielig, muss man ja auch sagen, mit viel Mühe eigene Identitäten haben und betreiben. Und da ist halt schon die spannende Frage, ob die Wallet da nicht so eine Art Konvergenz schaffen kann. Das muss man, glaube ich, bei Konvergenz auch immer aufpassen. Es gibt dann auch immer noch mal die Frage, will ich eigentlich alle meine beruflichen Sachen in meiner privaten Wallet haben? Deswegen bin ich der persönlichen Meinung, dass es wahrscheinlich sektorale, berufliche Wallets geben wird, die dann unterscheiden, die sich unterscheiden von der privaten Wallet.
Ja, es gibt auch ein Unternehmenswallet, habe ich irgendwie
gesehen. Das ist ja das nächste große Thema. Das müssen wir dann in einem weiteren Podcast besprechen. Weil es tatsächlich so ist, dass die EIDAS-Verordnung immer natürliche und juristische Personen gleichermaßen betroffen hat und sich darauf bezogen hat. Also eigentlich hätte die Wallet jetzt auch schon juristische Personen betrachten müssen. Ich glaube, es war dann aber relativ schnell klar, dass dieses Level an Komplexität tatsächlich von niemand mehr hätte mehr beherrscht werden können. Deswegen hat die Kommission sich entschieden, das Thema Business Wallet nochmal separat anzugehen. Dafür laufen jetzt gerade die Gespräche. Also da hat das Parlament jetzt gerade seine erste Stellungnahme zu abgegeben, die tatsächlich erstaunlich positiv war. Und das wird jetzt das nächste Thema werden.
Und die Gesundheits-ID ist ja schon definiert. Die packe ich dann mit in das Wallet. Braucht es eigentlich beides, wenn ich in Zukunft darüber nachdenke? Oder reicht es nicht eigentlich, einen Strang weiterzudenken?
Das ist ein ganz spannendes Thema. Dem haben wir uns jetzt erst kürzlich gewidmet, weil der Verband der privaten Krankenversicherung einen Call for Innovation rausgegeben hatte und sich genau dieser Frage gewidmet hat. Die haben quasi gesagt, 23 wurde die Gesundheits-ID ausgegeben. Ich glaube, momentan liegen wir irgendwie bei 6% der Durchdringung. Das ist nicht wahnsinnig hoch. Und jetzt kommt die EUDI-Wallet. Und man fragt sich natürlich, wird es zwei Identitätssysteme geben? Macht es Sinn? Macht es Sinn, die EUDI-Wallet im Gesundheitssystem zu nutzen? Welche Mehrwerte bringt es eigentlich mit sich? Und das kann man quasi so ein bisschen high-level diskutieren. Und wir haben uns dann zusammen mit unterschiedlichen Akteuren aus dem Gesundheitswesen haben gesagt, wir gucken uns diese gesamte User Journey an und nehmen tatsächlich von der Krankenversicherung über ein Praxisverwaltungssystem, über eine Apotheke, über ein Arztterminal alle Teilnehmer dieses Ökosystems mit und betrachten mal die User Journey von, ich identifiziere mich als Patient bei meiner Krankenversicherung, ich gehe zum Arzt über einen Online-Weg oder vor Ort, bis hin zu, ich löse nachher mein E-Rezept, entweder in Deutschland oder sogar im EU-Ausland ein. Wir haben quasi diesen Anwendungsfall einmal als Prototypen, als technische Umsetzung auf Basis der schon spezifizierten Standards umgesetzt. Und das war wahnsinnig spannend und erkenntnisreich. Und wir haben da großes Interesse erfahren, weil es zeigt, es bringt tatsächlich Mehrwerte auf allen Ebenen mit sich. Nur für die PatientInnen, die letztlich jetzt im Case der Privatversicherten beispielsweise nicht mehr vorher irgendwelche Dokumente ausfüllen müssen, 15 Minuten lang in der Arztpraxis am Klemmbrett. Für die Leistungserbringer, die tatsächlich auch die Daten fehlerfrei, voll elektronisch, sicher übertragen bekommen. Aber letztlich auch für die Kostenträger, die sich nämlich dieser Frage widmen. Ne? Was für Systeme unterstütze ich denn eigentlich mit welchem Aufwand, in welcher Infrastruktur? Und momentan vielleicht in der Umsetzung, in der Diskussion mit der Gematik, die das ja auch verantwortet, ist eben die Frage, wie kann man das angehen? Jetzt gibt es eben auch eine Gesundheits-ID. Es gibt eben sektorale Ansätze, auch die einzelnen Kassen. Da ist es im ersten Schritt erstmal, dass man sich beispielsweise mit einer digitalen Identität identifiziert, um die nutzen zu können? Oder geht man eben auch weiter darüber hinaus und sagt, man setzt auf dieser Technologie, dass der Patient oder die Patientin sich mit dem digitalen Ausweis identifiziert und tatsächlich diese digitale Gesundheitsnachweis auch ausgestellt bekommt in die EUDI Wallet?
Und ich glaube, man muss dann ergänzend noch sagen, wir haben ja in Deutschland die gute oder schlechte Situation, kann man jetzt mal offen lassen, wie man das bewertet, dass es eben schon viele Systeme gibt. Mhm. Und ich glaube, es ist auch nicht realistisch, jetzt sozusagen an einem Stichtag das alles umzustellen. Mhm. Ich glaube, am Ende wäre das Ziel, dass es eine Attraktivität geben muss und dass dann vielleicht die Menschen sich dahin bewegen, wo es halt am attraktivsten, am nutzerfreundlichsten, am praktischsten ist. Ne? Und da wäre natürlich meine Hoffnung, dass das perspektivisch die Wallet sein wird und sein muss und sein kann. Aber wir haben jetzt halt verschiedene Systeme und meine Erfahrung mit all diesen Sachen zeigt, man redet dann halt schon über etliche Jahre, bis dann so eine Migration passieren kann, weil wir ja in Deutschland tatsächlich keinen Greenfield-Approach haben. Wir bauen das ja nicht von null auf. Das wäre natürlich viel einfacher an vielen Stellen, muss man ganz klar sagen.
Aber eigentlich wird es super passen. Wir haben ja auch das E-Rezept, was jetzt europäisch werden muss. Ne? Da muss ich mich überall authentifizieren können oder identifizieren können. Und da gibt's ja noch weitere Dinge, egal ob es der Behandlungsstrang ist eben oder ob es das E-Rezept ist. Also, in jeder Hinsicht habe ich eigentlich die Herausforderung, Auslandskrankenversicherung, also verschiedenste Punkte. eigentlich wäre es doch super naheliegend, dann eine europäische Lösung total direkt zu nutzen.
Und man muss ja auch immer davon ausgehen, dass auch aus meiner Sicht im Gesundheitsbereich in den kommenden Jahren viel mehr europäisch noch reguliert werden wird. Und das finde ich auch gut, ne, weil das genau diese grenzüberschreitende Akzeptanz sicherstellt. Und die EU ist an der Stelle sehr konsequent. Wann immer die irgendwas macht, was Identitäten und Authentifizierung und sowas angeht, dann schreiben die da eigentlich immer rein, das muss auf Basis dieses neuen Wallet-Ökosystems passieren. Und von daher ist es, genau wie du sagst, der richtige Schritt, stufenweise vielleicht, ne, diese Dinge so einzuziehen und dann eine Zielvision zu haben, die dann tatsächlich auf dieser Ökosystem-Wallet beruhen wird.
Aber noch so ein bisschen down to earth, ja, nehmen wir mal 2027. Janina, was genau haben wir denn schon in 2027?
Was können wir nutzen? Naja, im Prinzip haben wir die Wallet, wir haben den digitalen Personalausweis, wir können uns identifizieren. Wir planen aktuell, meine ich, im Laufe des Jahres 27 auch hoffentlich diese Funktionalität der qualifizierten elektronischen Signatur schon bedienen können. Das sind, denke ich, zwei erste große Schritte. Und auf der Basis, das macht es dann spannend, können weitere Nachweise eben auch ausgestellt werden, die dann auch die Akzeptanz weiterhin erhöhen. Ne?
Für manche ist das nicht so greifbar, glaube ich. Also Identifikation ist, glaube ich, klar. Ich bin Markus. Aber was bringt mir diese Signaturfunktion?
Naja, eine qualifizierte elektronische Signatur ersetzt das Schriftformerfordernis. Das heißt, ich kann damit tatsächlich Verträge signieren, die ich heute eben vielleicht auf Papier signiere und nur vor Ort signieren kann. Das ist ein großer Schritt in diese Richtung, genau.
Ja, tatsächlich muss man sagen, ist das wirklich, glaube ich, ein historischer Schritt, weil wir in Deutschland ja 25 Jahre an diesem Thema qualifizierte Signatur gearbeitet haben und viele langjährige Kämpfen auch wissen, wie sehr wir daran gelitten haben, ne, weil wir in Deutschland aufgrund des Signaturgesetzes an diesen Formfaktor Signaturkarte gebunden waren, der sich eben nicht so leicht integrieren lässt in vieles. Ne. Mit der Wallet werden wir jetzt so eine Fernsignatur kriegen. Das heißt, die Signaturschlüssel sind bei einem qualifizierten Dienstleister. Die Wallet dient sozusagen als auslösendes Moment. Ich kann also wirklich mit dem Smartphone aus eigentlich in einem Mechanismus, wie man das, keine Ahnung, vom Online-Banking oder so kennt, dann auch signieren. Das ist wirklich ein großer Schritt. Und so ein bisschen spannend ist es auch, weil wir im Moment an vielen Stellen ja sehen, dass die Schriftformerfordernis einfach abgeschafft wird, weil alle sagen, es ist eh so kompliziert. Ich glaube, da kann die Wallet nochmal einen richtigen revolutionären Schritt bringen, indem man sagt, naja, das ist am Ende dann genauso einfach wie das Ausweisen. Ne?
Sind wir da in Europa nicht sowieso ein bisschen die schwierigsten Kandidaten?
Jo, auf jeden Fall. Also auch da, glaube ich, ist die Wallet nochmal ein großer Schritt, weil man schon versucht, auch die Usability da mit reinzubringen, muss man auch. Es ist natürlich immer in Konflikt, ne? Also Usability und Security passen nicht immer miteinander gut zusammen, ne? Die beste Usability ist vielleicht wirklich Touch and Go. Das möchte man aber vielleicht bei Ausweisen und bei Signieren nicht einfach machen. Das heißt, ich brauche irgendwelche freigebenden Elemente. Und wie man das dann gestaltet, ist halt sozusagen in Konflikt, ne? Weil am Ende gibt's harte Anforderungen und ich möchte ja auch nicht so aus der Tasche raus signieren irgendwas, was ich nicht kenne. Also ich muss schon meinen Willen kundtun. Aber ob ich den jetzt mit 27 langen Pins oder vielleicht nur mit einer Pin oder mit zwei Pins mache, das sind halt die großen Unterschiede. Und das muss man sich im Detail in der Zertifizierung und allem natürlich dann anschauen.
Ja, und ich denke auch dieses Thema Convenience, also Nutzerfreundlichkeit, ist wahnsinnig wichtig für die Akzeptanz. Und gleichzeitig braucht es eben dieses Maß an Datenschutz, an Sicherheit. Und da bietet aber die Audi-Wallet letztlich auch eine Chance, einen Mindeststandard in die Fläche zu bringen, den wir heute vielleicht nicht haben oder den wir an Stellen haben, wo Vertrauen dann fehleranfällig, langsam und eben gerade nicht nutzerfreundlich ist.
Kann ich denn dann in Zukunft auch meine PayPal-Karten oder beziehungsweise meine Bankkarten, mein PayPal-Account und sowas reinpacken? Denn ich habe heute ehrlicherweise schon die Situation, ich bin natürlich auch sehr digital und muss mir heute schon mal überlegen, was ich jetzt öffnen muss, damit ich an was rankomme. Und mein Traum wäre jetzt, von dem, was ihr erzählt, dass ich in Zukunft halt immer meine Wallet aufmache, also, da ist alles drin, so wie in meinem Portemonnaie.
Also das Thema Zahlen ist natürlich jetzt erstmal nicht Kernfunktionalität aus der eIDAS-Verordnung heraus, aber es gibt ja sehr große Aktivitäten rund um den digitalen Euro und es gibt tatsächlich da auch Abstimmungen zwischen den verschiedenen Generaldirektionen, ne, inwiefern die Wallet nicht tatsächlich genauso auch der Knotenpunkt für dieses digitale Zahlen sein kann. Das muss man allerdings sagen, ist, glaube ich, die übernächste Generation oder so. Aber die Vision, der Gedanke ist ganz klar da, das auch zu verbinden.
Und der erste Schritt wäre tatsächlich das Auslösen der Zahlung, ne? Kontoeröffnung oder also überall, wo heute man reguliert hat, dass es zwei Faktoren braucht für die Identifizierung, da wird auch verpflichtend die Anwendung der Audi-Wallet eingeführt. Das sind aber nicht die Bezahlmethodiken, die wir heute quasi über PayPal sehen, sondern das ist in einem ersten Schritt eben dieses Zahlungen auslösen, im Wesentlichen KYC-Prozesse.
Ist zwar nicht unser Thema, aber dann stelle ich mir gerade vor, es könnte dann ja auch Zahlmodelle ablösen. Also das ist wahrscheinlich ein eigener Podcast. Ja. Vero haben wir gerade erst ins Land gebracht. Mal gucken, was passiert.
Naja, also man muss auch sagen, man muss auch sagen, ne, vor jeder Bundesdruckerei stand ja ein paar Jahre auch ein Geldautomat, wo man mit dem Personalausweis Geld abheben konnte.
Der war toll.
Der war
ich
super.
Vermisse den
ich vermisse
bis
das,
heute.
Ich hab das auch ständig gemacht. Ja. Das war so ein bisschen so ein
der ist jetzt leer, oder warum ist
nee,
der
Nee, das hat sich halt leider nicht durchgesetzt. Aber was man da gemacht hat, ist, man hat sozusagen eine Lastschrift quasi unterschrieben mit seinem Ausweis. Also man konnte natürlich nicht mit dem Ausweis direkt im Giroverkehr Geld abheben, das ist ja klar, aber man konnte sozusagen eine Lastschrift für ein Konto autorisieren und deswegen konnte man dann mit dem Geldautomat auch abheben. Also man sieht schon, das würde gehen.
Mir fällt gerade auf, ein Geldautomat an der Bundesdruckerei ist Supply Chain technisch zu Ende gedacht.
Ja, genau. Das stand auch tatsächlich im Vorraum des Gebäudes, wo das Geld gedruckt wurde. Ja, das ist tatsächlich so.
Das ist zu Ende gedacht.
Auf dem Weg zur Kantine.
Genau.
Ich höre raus, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, was vielleicht gleichzeitig auch wieder die Herausforderung sein kann. Was macht man zuerst? Wer macht was zuerst? Wie stimmt man sich ab? Aber es soll ja auch was verändern. Es soll ja auch unsere Prozesse verändern. Es soll ja nicht wieder irgendwas Nicht-Digitales sein, was wir dann genauso wie es ist digital machen. Mhm. Gibt es schon Use Cases, die besprochen werden, wo man auch in die Zukunft denkt, wo man sagt, das ist wirklich ein Game Changer. Also damit können wir Sachen ganz anders machen als bisher.
Also einen haben wir, glaube ich, gerade schon diskutiert. In jedem Fall die Gesundheitsidentität, weil sie eine Alltagsrelevanz hat, einfach häufig stattfindet. Das sind, glaube ich, so auch Kriterien, die wichtig sind, wenn man über diesen Killer-Use-Case nachdenkt. Ich weiß nicht, ob es diesen einen Killer-Use-Case wirklich gibt oder ob es nicht gerade umgedreht ist, dass die Tragfähigkeit daherkommt, dass eben in vielen Lebensbereichen immer wieder die gleiche Anwendung zum Tragen kommt. Ich eben nicht unendlich viele Apps habe und unendlich viele Passwörter. Ich glaube, man sagt, jeder Mensch hat ungefähr 90 Identitäten. Die muss ich mir wahrscheinlich.
Aber alle nutzen das gleiche Passwort wahrscheinlich.
Alle, genau, 1, 2, 3.
Ist ja auch ein Sicherheitspodcast.
Ja. Von dem her kommt es sicherlich über die Vielzahl der Anwendungsfälle auch in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Aber es gibt welche, die im Fokus stehen. Ne?
Aber ich glaube, die große Chance ist eben, dass ich eben auch diese Attribute speichern kann. Ne? Dass ich eben auch, ich könnte zum Beispiel auch mir vorstellen, dass es dann so Nachweise wie Gehaltsnachweise oder so, ne, die ich ja bei diversen Sachen immer einreichen muss. Die könnte ich sozusagen auch mit auf die Wallet geben. Ne? So dass ich also nicht nur sage, ich will jetzt hier so einen Vertrag schließen, ich kann sagen, wer ich bin, sondern ich kann im Zweifelsfall die drei Nachweise, die erforderlich sind, auch gleich digital übertragen. Ne? Und dann kann ich das noch signieren. Ich weiß gar nicht, ob ich neue Use Cases damit finde, aber ich schaffe, glaube ich, die potenzielle Chance, so einen ganzen Use Case Ende zu Ende von meiner Seite aus komplett digital abzuwickeln, ohne dieses berühmte Ausdrucken und wieder Einscannen zwischendrin zu haben. Oder ich mache es alles digital und dann drucke ich es aus und schicke es doch wieder ein.
Und vielleicht noch ergänzend auch, es gibt ja Use Cases in der Verwaltung und in der Privatwirtschaft. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Blick wert, weil was passiert hier eigentlich in dem Verwaltungskontext? Es entstehen neue Wege der Interaktion zwischen Staat und BürgerInnen. Und das ist natürlich ein großer Hebel auch für die Verwaltungsdigitalisierung letztlich, die wir ganz stark brauchen und die forciert wird. Und auf der Wirtschaftsseite gibt es eben viele Bereiche, glaube ich, einfach. Ja. Wir haben vorhin über den Bildungssektor gesprochen. Wie toll wäre es, wenn wir uns vorstellen, dass auch zukünftig beispielsweise Bildungsnachweise verfügbar wären und dann quasi hier eine Mobilität auch unterstützt.
Und das denke ich auch. Also wir haben ja jetzt auch über viele Anwendungsfälle gesprochen, die, sagen wir mal, sehr hoch gelagert sind. Diese berühmten Kontoeröffnungsthemen oder sowas, ne, wo aber ehrlich gesagt, ne, also das macht man jetzt auch nicht jeden Tag. Ne. Deswegen muss man auch sagen, die Wallet bietet ja auch die Möglichkeit, ich sag mal, niederschwelligere Sachen zu speichern, die vielleicht nicht so einen hohen Schutzbedarf haben, die aber trotzdem dann digital sein können. Ne? Weil wenn ich mir jetzt angucke, im schulischen Bereich oder im kommunalen Bereich gibt's ja unendlich viele Sachen, wo ich dann doch irgendein Papierblatt ausgedruckt kriege und damit kann ich dann 6 Wochen in Schulferien irgendwie ins Schwimmbad gehen oder sonst was. Das wären natürlich auch Dinge, die ich auch in diese Wallet tun kann. Die sind dann vielleicht nicht qualifiziert, ganz hochwertig, aber sie ließen sich sozusagen trotzdem in so ein bestehendes System integrieren. Ich glaube, das ist auch nochmal ein interessanter Schritt, die man auch nicht unterschätzen darf.
Ich weiß, dass ich den Studiennachweis oder auch meinen Abiturnachweis immer extra gestempelt neu von meiner Schule holen musste. Sowas gehört dann der Vergangenheit an.
Wenn es die Schule noch gibt.
Wenn es in meinem Fall schon.
Ich glaube wirklich, das Thema Nachweise bietet wirklich große Vorteile, weil ich wirklich dann ganze Anwendungsfälle umsetzen kann. Weil das ist letztendlich, glaube ich, auch immer die Herausforderung für den Personalausweis gewesen. Der Personalausweis kann eben nur in Anführungszeichen sagen, wer ich bin und wo ich wohne.
Wie ist es denn? Kann ich Dokumente von anderen mitnehmen? Also der klassische Fall, auch im Gesundheitswesen sehr relevant, dass ich zum Beispiel die Vollmachten oder was auch immer meine Eltern mir beispielsweise ausstellen, was gebraucht wird im hohen Alter. Kann ich das mitnehmen? Vollmachten, Patientenverfügung, ähnliche Dinge?
Ist ein ganz wichtiges Thema. Muss es aus meiner Sicht unbedingt geben. Nach meinem Kenntnisstand nicht zur Launch der Audi-Wallet. Genau. Aber es ist was man sich sehr genau angucken wird, weil natürlich damit einfach wiederum die Mehrwerte sich ausdehnen. Wir haben auch im Gesundheitskontext uns diesem Thema angenommen. Wie ist das denn, wenn ich das Rezept für meine Großmutter einlösen möchte, weil sie eben gerade krank ist? Genau. Wie kann das funktionieren? Oder ich möchte für meine Kinder, also es gibt unterschiedliche Vollmachtsthematiken. Das ist definitiv ein sehr, sehr relevantes Thema. Wir haben uns dem Thema ein Stück weit genähert über die iKFZ-App. Da haben wir das Thema Fahrzeugschein betrachtet und eben auch das Thema, ich besitze einen Fahrzeugschein, möchte aber diesen Fahrzeugschein teilen. Das heißt, wir haben da auch schon Vorüberlegungen, die wir quasi in die Diskussion mit einbringen, dann wieder über EU-geförderte Projekte, über Large-Scale-Pilots, wo es dann darum geht, wie bringe ich denn eigentlich den Führerschein und an weitere Dokumente in die Audi-Wallet später ein. Also diese Thematik, wie teile ich, wie erteile ich Vollmachten, ganz wichtiges Thema, was auf der Roadmap steht.
Ist am Ende dann ja vor allem auch ein Thema, sag ich mal, von dem Thema, wie die eigentliche Berechtigung umgesetzt wird. Mhm. Ne? Natürlich müssen die Elemente in meiner Wallet in irgendeinem Sinne schon auch an mich gebunden sein, ne? Sonst wäre es ja schlecht. Da ist ja die Frage, inwiefern man tatsächlich dann zukünftig in solche rechte Rollenkonzepte dann auch solche Delegationsthemen mit unterbringt. Weil ich bin da total bei Janina. Ich glaube, das sind dann genau die Anwendungsfälle, die es besonders spannend machen, ne? Wenn ich wirklich Dinge sozusagen über die Grenzen meiner eigenen Wallet hinaus weitergeben kann.
Also das würde ich sofort nehmen, muss ich sagen. Also ja, klar. So viele Alltagsthemen gerade, die Vollmachten absolut zu übernehmen, das digital weiterzuleiten.
Absolut.
Das wäre wirklich für mich ein kleiner Traum, wenn wir das in Zukunft hinkriegen, weil das heutzutage wirklich ein schwieriger Prozess ist, typischerweise. Wir könnten noch Stunden reden, glaube ich, über das Thema. Es ist super spannend. Wir springen auch so ein bisschen hin und her, weil es so groß ist, das Thema, ne? Also, dass man es gar nicht so richtig weiß, wo man richtig anpacken soll, in welcher Ecke. Es bietet sehr viele Möglichkeiten. Aber ich würde noch mal gerne so ein bisschen für uns jeden Einzelnen, für die Anwendung noch mal so ein bisschen rausfinden, was sind jetzt eigentlich die coolsten Use Cases, die wir auch in Zukunft erwarten können. Und ich hätte eine Bitte an euch. Können wir das spielerisch machen? Ihr kennt bestimmt, ich packe in meinen Koffer. Und ich würde mit euch gerne spielen, wie ich packe in meinen Audi Wallet. Und das vielleicht 3 Runden, so dass ihr nacheinander eure 3 Lieblings-Use Cases sozusagen in die Wallet packt. Wäre das okay für euch?
Ja.
Ich mache bewusst nicht mit, sonst dauert es nicht zu lange. Möchtest du starten? Was packst du in deine Audi Wallet?
Ich packe in meine Audi Wallet Bildungsnachweise.
Ich packe in meine Audi Wallet den Führerschein und den Fahrzeugschein.
Ich packe in meine Audi Wallet den Schwerbehindertenausweis.
Ich packe in meine Audi Wallet meine Details zu Bank- und Kontenverbindungen.
Ich packe in meine Audi Wallet, wir hatten es noch nicht, ne? Die Gesundheitsidentität.
Genau, und dann packe ich eventuell noch meine beruflichen Attribute hinein.
Wir haben das Spiel falsch gespielt, wir hätten es wiederholen müssen, oder?
Ja,
keiner hat was gesagt.
Ich finde das sehr charmant. Ich wollte kurz eingreifen, aber ich finde das völlig in Ordnung, wenn wir uns auf die Use Cases fokussieren und nicht auf das Merken. Das ist für mich total okay.
Hätte ich auch nicht geschafft.
Auf jeden Fall habe ich jetzt ganz viele Ideen, was ich alles in so eine Wallet packen kann. Ich bin mir fast sicher, dass wir zu dem Thema nochmal sprechen müssen. Vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn es dann noch rauskommt. Also das alles, was an Abstimmungsbedarf dahinter steht, scheint mir eine große Aufgabe zu sein. Das Ziel hingegen scheint mir aber auch ein ganz wichtiges zu sein. Insofern freue ich mich sehr, wenn das eingeführt wird. Ich finde es toll, dass ihr euch dafür so stark engagiert und möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für dieses nette Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Danke.
Sind noch Fragen offen geblieben oder Inhalte noch unklar? Schreibt uns gerne an podcast@sekunet.com. Mein Name ist Markus Lindemann und Sie hörten den Podcast Sprechstunde IT-Sicherheit Fokus Gesundheitswesen mit Janina Buchholz und Dr. Kim Nguyen. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.